So, diejenigen von euch, die das gelesen haben, das Kapitel 7, die haben bestimmt schon Angst, dass es heute sehr, sehr lange geht. Aber ich versuche mich kurz zu halten, sodass es im Rahmen bleibt. Ich habe hier was mitgebracht, wie im Kindergottesdienst, eine Cap. Die habe ich geschenkt bekommen mal von einem Kumpel. Und ich sage gar nicht, wie ich selber dazu stehe, aber die meisten von euch kennen die Cap wahrscheinlich, ne? Wer mag mal erklären, was damit auf sich hat, warum das eine besondere Cap ist? Steht drauf, Make America Great Again. Ja. Ja, genau. Trump hat ja seinen eigenen Spruch, so seinen Wahlkampfspruch schon seit immer, Amerika wieder groß machen. Und Trump passt ein bisschen zu dem Text heute, weil Trump ein Typ ist, der sehr polarisiert. Wenn du in Amerika auf die Straßen gehst und fragst, was hältst du von Trump, dann kann es sein, dass die Leute sagen, boah, ich habe die Cap hier in meiner Tasche, das ist der Beste, das ist der Typ, der Amerika rettet, quasi der Erlöser von Amerika. Manche sagen, er ist von Gott gesandt. Manche haben sich ein Tattoo von Trump auf den Körper irgendwie tätowieren lassen. Und andere fragst du und die sagen, das ist der Schlimmste, den es gibt, der größte Lügner, Narzisst, das Ende der Demokratie. Also völlig verrückt eigentlich, wie sehr die Meinungen auseinandergehen, oder? Und auch an unserem Mittagstisch mit der Wagners Familienseite gab es schon öfter mal Streit, also wirklich Streit wegen Trump, weil es Pro und Contra gab und am Ende flogen so ein bisschen die Fetzen. Was hat das jetzt genau mit dem Text zu tun? Trump polarisiert und Jesus, so sieht man das in Kapitel 7 sehr, sehr deutlich, polarisiert genauso. Aus einem anderen Grund, erfreulicherweise. Aber Jesus, das sehen wir hier, spaltet einfach die Menge. Und das ist so das, was Kapitel 7 ein bisschen ausmacht, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir das jetzt lesen. Ich würde es gerne nicht selber lesen, aber für die Aufnahme ist es wahrscheinlich besser, wenn ich es tue, dann ist es mit drauf. Deswegen werde ich jetzt alles einmal durchlesen. Keine Sorge, ihr müsst nicht alles sofort behalten. Wir gehen da jetzt gleich so ein bisschen durch oder ziehen uns einige Stellen nochmal raus. Und nach diesem zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Daher sagten seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Es tut doch niemand etwas im Verborgenen und sucht zugleich in der Öffentlichkeit zu sein. Wenn du diese Dinge tust, lass dich in der Welt sehen. Es glaubten nämlich nicht einmal seine Brüder an ihn. Darauf sagte Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit hingegen ist alle Zeit zur Hand. Euch kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich über sie bezeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, weil meine Zeit noch nicht erfüllt ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zum Fest, nicht offen, sondern gleichsam im Verborgenen. Die Juden suchten ihn nun auf dem Fest und sagten, wo ist jener? Und unter den Menschenmengen war viel Getuschel über ihn. Die einen sagten, er ist gut, andere sagten, nein, sondern er verführt die Menge in die Irre. Keiner redete jedoch mit Freimütigkeit über ihn, aus Angst vor den Juden. Als das Fest schon zur Hälfte vorbei war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da verwunderten sich die Juden und sagten, wie kennt dieser die Schriften, obwohl er nicht studiert hat? Da antwortete ihnen Jesus, meine Lehre ist nicht meine, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst her rede. Wer von sich selbst her redet, sucht die eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Hat Mose euch nicht das Gesetz gegeben? Doch keiner von euch tut das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch deswegen. Mose gab euch die Beschneidung, nicht dass sie von Mose ist, sondern von den Vätern. Und auch an einem Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch an einem Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht gebrochen werde, zürnt ihr mir, weil ich einen Menschen an einem Sabbat ganz gesund gemacht habe? Richtet jeweils nicht nach dem Augenschein, sondern richtet das gerechte Gericht. Hierauf sagten einige von den Bewohnern Jerusalems, ist das nicht der, welchen sie zu töten suchen? Und seht, er redet mit Freimütigkeit und sie sagen ihm nichts. Sind die Obersten etwa wirklich zur Erkenntnis gelangt, dass dieser der Gesalbte ist? Von diesem wissen wir jedoch, woher er ist. Der Gesalbte aber, wann immer er kommt, weiß niemand, woher er ist. Indem er lehrte, rief Jesus im Tempel, mich kennt ihr zwar und wisst auch, woher ich bin, doch bin ich nicht von mir selbst ausgekommen, sondern der mich geschickt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Aber ich kenne ihn, weil ich von ihm her bin und er mich gesandt hat. Daraufhin suchten sie ihn festzunehmen, doch niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Viele von der Menge wurden indes an ihn gläubig und sagten, der Gesalbte, wann immer er ankommt, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn tuscheln. Und die Pharisäer und die Hohepriester sandten Diener, um ihn festzunehmen. Da sagte Jesus, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe weg zu dem, der mich schickte. Ihr werdet mich suchen und mich nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden zueinander, wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er etwa zu den unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was bedeutet dieses Wort, dass er sagte, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen? Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief, wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. Der an mich Glaubende, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er über den Geist, den die an ihn gläubig gewordenen empfangen sollten, denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Als sie diese Worte hörten, sagten einige aus der Menge, dieser ist tatsächlich der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Gesalbte. Wieder andere sagten, kommt der Gesalbte etwa aus Galiläa? Hat die Schrift nicht gesagt, aus dem Samen Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Gesalbte? In der Menge entstand mithin eine Spaltung seinetwegen. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen, doch keiner legte Hand an ihn. So kamen denn die Diener zu den Hohepriestern und Pharisäern und sagten zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Diener antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet. Daraufhin antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch irregeführt worden? Ist etwa jemand von den Obersten an ihn gläubig geworden oder von den Pharisäern? Doch diese Menge, die das Gesetz nicht kennt, sie sind verflucht. Da sagte Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war, zu ihnen, obwohl er einer von ihnen war, richtet denn unser Gesetz den Menschen, wenn man nicht zuvor ihn angehört und in Erfahrung gebracht hat, was er tut? Sie antworteten ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Erforsche uns sie. Aus Galiläa wird kein Prophet erweckt. Und sie gingen weg, jeder in sein Haus. So, also wir sehen, hier passiert eine Menge in Kapitel 7. Einiges ist so ein bisschen Wiederholung oder kommt uns etwas bekannt vor. Und das Kapitel besteht ja aus kurzen Dialogen. Also wir sehen hier keine Wunder, keine Zeichen in dem Kapitel, sondern ganz viele kleine Dialoge zwischen Jesus, zwischen dem Volk, zwischen den Pharisäern und so weiter. Was das ganze Kapitel durchzieht, was man beim Lesen, vor allem beim ersten Mal lesen, merkt, ist irgendwie Verwirrung und Unklarheit. Man liest das Kapitel selber, man liest das Kapitel und hat selber so das Gefühl, so, hä, irgendwie ist es gerade alles so ein bisschen wirrwarr, was da los ist. Also wenn wir einfach mal ganz kurz durchgehen, so in Vers 12. Und unter den Menschenmengen war viel Getuschel über ihn. Die einen sagten, er ist gut, andere sagten nein, sondern er führt die Menge in die Irre. Vers 15, ein paar Verse weiter nur. Da verwunderten sich die Juden und sagten, wie kennt dieser die Schriften, obwohl er nicht studiert hat? Vers 25, hierauf sagten einige von den Bewohnern Jerusalems, ist das nicht der, welchen sie zu töten suchten? Und seht, er redet mit Freimütigkeit und sie sagen ihm nichts. Sind die Obersten etwa wirklich zur Erkenntnis gelangt, dass dieser der Gesalbte ist? Und so weiter. Also es gibt noch ein paar andere Stellen, ich will die jetzt nicht alle einmal durchgehen, aber ihr merkt schon, ganz viel Verwirrung und das Kapitel ist für uns auch nicht einfach so ganz leicht greifbar. Es gibt nicht unbedingt diese eine zentrale Handlung, die man leicht zusammenfassen kann. Und deshalb müssen wir so ein bisschen tiefer blicken, um zu erkennen, worum es in diesem Kapitel geht. Und die zentrale Frage, die wir hier sehen im Kapitel, das habe ich euch als Aufgabe gegeben quasi in der Jugendgruppe am Mittwoch oder gestern, weiß nicht wann es war. Die zentrale Frage, um die es im Kapitel geht, ist, wer ist Jesus? Das ist ja eigentlich das Kernthema von Johannes, von dem ganzen Johannesevangelium. Aber hier nochmal ganz prägnant und ganz deutlich, wer ist Jesus? Und damit wir diesen Kontext von dem Kapitel etwas besser verstehen, müssen wir uns vielleicht kurz mit dem Laubhüttenfest auseinandersetzen. Wir lesen ja am Anfang in Vers 2, es war nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Das ist ein bisschen seltsam formuliert, damit ist ganz einfach das Laubhüttenfest gemeint. Und das habt ihr bestimmt schon alle einmal gehört. Das kennt man so, hat man vielleicht im Rallye-Unterricht mal behandelt oder hier unter einer Bibel schon gelesen. Kurz zum Hintergrund, damit wir es einordnen können. Also die Juden hatten damals drei große zentrale Feste. Einmal das Passa, das Wochenfest, das hatten wir bislang noch nicht hier im Johannesevangelium, und eben dieses Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest, das war sogar das populärste, also das spektakulärste Fest im Jahr bei den Juden. Und es wird auch heute noch teilweise gefeiert. Der Ursprung von diesem Fest, den finden wir in 3. Mose. Und zwar soll dieses Fest zur Erinnerung dienen, dass Gott das Volk in der Wüste, auf der Wüstenwanderung bewahrt und getragen hat. Die Wüste, die war ja eigentlich damals der sichere Tod. Also als das Volk aus Ägypten ausgezogen ist, das Volk Israel, rein in die Wüste, eigentlich müsste man sagen, safe tot. Es ist unmöglich, dass so ein Volk in der Wüste überhaupt überleben kann, geschweige denn 40 Jahre. Und trotzdem hat es überlebt. Weil Gott es durchgetragen hat, weil Gott es mit Wasser, mit Manna, mit Fleisch versorgt hat. Und daran sollten sie sich erinnern. Und auf der anderen Seite, also der zweite Grund war, dass sie Gott dafür danken sollen, dass er sie auch im verheißenen Land versorgt hat. Also das Volk Israel geht durch die Wüste, zack, 40 Jahre später ist angekommen im verheißenen Land. Und auch da wird es von Gott versorgt. Das ist der zweite Grund für dieses Fest. Und ihr merkt, das ist ein Freudenfest, ne? Also es war auch damals so sehr festlich, die haben gefeiert, haben zusammen gegessen, eine gute Zeit gehabt, Gott gedankt, also ein sehr fröhliches Fest. Weil es einfach darum ging, dass Gott dieses Volk gerettet und bewahrt hat. Und es ging nicht nur um die Rettung damals von dem Volk Israel, sondern es stand quasi symbolisch dafür, dass Gott auch noch heute, also zur Zeit Jesu, das Volk Israel durchträgt, es versorgt und Rettung schenkt. Und damit war aber eben auch diese geistliche Rettung gemeint, ne? Nicht nur die physikalische. Das Fest ging sogar 7 Tage lang. Und während dieser 7 Tage lebte das Volk dann in so selbstgebauten Laubhütten, deswegen Laubhüttenfest. Das sollte quasi daran erinnern, an die provisorischen Behausungen, die das Volk in der Wüste hatte. Und wichtig für später ist, am letzten Tag, an dem Höhepunkt des Festes quasi, da gab es ein Ritual, das Wasserschöpfritual. Da hat ein Priester, der Hohepriester, Wasser mit einer Kelle aus dem Teich Siloa genommen und hat das über den Altar gegossen. Und das diente als Erinnerung für die eine Szene in der Wüstenwanderung, wo Gott den Felsen gespalten hat und da Wasser hat rausfließen lassen, damit das Volk Israel nicht verdurstet. Also auch da wieder eine tiefe Symbolik hinter, die der Ursprung für dieses Fest war. Aber warum ist jetzt die Erwähnung überhaupt wichtig? Also warum müssen wir jetzt diesen Abstecher machen? Dient das nur dem historischen Kontext? Oder können wir dadurch vielleicht auch das Kapitel wirklich besser verstehen und Jesus' Lehre da besser verstehen? Und ich glaube, das ist definitiv, oder ich bin überzeugt, das ist definitiv der Fall. Schlagt mal bitte den Vers 37 auf. Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, wir erinnern uns, das war der Fest, wo dieses Ritual mit dem Wasserschöpfen durchgeführt wurde, stand Jesus und rief: Wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. Also wir sind voll im Fest drin, 7 Tage schon um, wir sind gerade am Höhepunkt und diese vielleicht genau zu dieser Zeremonie, wo dieser Priester gerade dieses Wasser auf den Altar gießen möchte, steht Jesus auf einmal auf und ruft, also im Griechischen ist hier ein Wort für wirklich rufen, aus voller Kehle rufen. Wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke. Eigentlich geht es ja gerade um das Wunder in der Wüste. Darum, dass Gott dem Volk Israel den Durst gestillt hat in der Wüste damals. Und Jesus steht jetzt einfach auf und sagt, ey, schön, dass ihr dankbar seid für das, was Gott euren Vorfahren geschenkt hat, aber den wahren Durst, den kann nur ich stillen. In Israel damals, da war ja Wasser ein sehr knappes Gut. Also da gibt es sehr wenig Wasser einfach, sehr wenig Regen. Und deswegen steht Wasser oder stand Wasser damals einfach für Leben und Erfüllung oder sollte Leben und Erfüllung symbolisieren. Und Jesus sagt jetzt genau das. Ja, ihr habt da ein Fest, ihr feiert das, was damals passiert ist. Aber die wahre Erfüllung von diesem Fest, das bin eigentlich ich. Weil ich euch das lebendige Wasser schenke. Auch das lebendiges Wasser ist ja nichts Neues, kennen wir auch schon aus den Kapiteln vorher. Was Jesus damit impliziert oder fast schon deutlich sagt, das Fest geht um mich. Ihr feiert gerade seit Jahrhunderten dieses Fest. Und eigentlich geht es dabei um mich. Er stellt sich voll in den Mittelpunkt. Und dieser ganze Tumult, dieser ganze Schauplatz hat auf einmal Jesus im Zentrum. Ist das nicht egoistisch oder so ein bisschen narzisstisch vielleicht von Jesus, dass er sich hier so in den Mittelpunkt drängt und dieses Fest auf einmal völlig umdeutet? Ja, wäre es, wenn Christus nicht wirklich Gott wäre. Aber weil Christus Gott ist, hat er es verdient, im Zentrum zu stehen, weil er tatsächlich die wahre Erfüllung dieses Festes ist. Jetzt haben wir uns einmal ganz kurz in diesen Höhepunkt reingezoomt und jetzt gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück und gucken uns an, was in dem Kapitel noch so passiert. Also viele Diskussionen, viele Konflikte. Jesus fängt an und hat direkt mit seinen Brüdern in den ersten Versen einen Konflikt oder zumindest eine Diskussion. Dann geht es weiter, dann hat das Volk untereinander irgendwie Uneinigkeit. Ja, ist Jesus jetzt gut? Ist er böse? Dann sind die Juden mit Jesus im Konflikt und am Ende sind die Juden untereinander sogar im Konflikt. Und den Grund dafür lesen wir in Vers 7. Da sagt Jesus, euch kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich über sie bezeuge, dass ihre Werke böse sind. Also Jesu Lehre ist nicht neutral, Jesu Lehre ist auch nicht irgendwie glatt, dass man sie einfach ignorieren kann, sondern Jesu Lehre polarisiert und Jesu Lehre legt das Böse im Menschen offen. Und genau deswegen herrscht da auch so viel Konflikt, deshalb sind die Leute so aufgebracht darüber, weil Jesus in die Leben, in die Herzen der Menschen hineinspricht. Wir werden jetzt nochmal so ein paar Lehren aufgreifen, die Jesus hier nennt oder über ein paar Dinge sprechen, die wir eigentlich schon aus den Kapiteln 5 und 6 kennen. Aber, also es ist teilweise Wiederholung, aber ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen, sondern eher so einen Gesamtüberblick geben. Und das wird jetzt nur ein paar Minuten dauern, ich werde nicht allzu viel Zeit darauf verwenden, aber das Ganze kann jetzt so ein bisschen langweilig oder trocken werden, wenn wir uns einfach nur denken, ja, kenne ich schon, alles gut, brauchst nicht nochmal erklären. Das Ganze kann aber auch sehr spannend werden und interessant einfach für unser Herz, wenn wir bedenken, worum es da eigentlich geht. Dass es da um Jesus, unseren Retter geht, der etwas über sich offenbart und der uns Wahrheiten weitergibt in dem Kapitel 7, die uns im Leben wirklich helfen können, die uns näher zu ihm bringen können. Also lasst uns darauf einfach den Fokus legen, um wen es hier eigentlich geht, über wen wir hier gerade reden. Also, in diese ohnehin hitzige Situation, die Jesus ja schon durch Kapitel 5 und 6 verursacht hat, wo er immer wieder quasi für Stress gesorgt hat, lesen wir jetzt Vers 11. Jesus erscheint im Tempel Und da geht es quasi los in Vers 16. Die Juden, die haben sich nämlich gewundert, warum kann er das? Warum lehrt er jetzt? Woher weiß er, was in den Schriften steht? Der hat ja gar nicht studiert, der ist doch gar keiner von uns. Und damals war es total so ein Ding der Unmöglichkeit. Ein normaler Mensch, ein einfacher Mensch konnte die Schriften nicht so auslegen. Die konnten teilweise nicht lesen. Völlig unmöglich. Das ist so, wie wenn ich jetzt auf einmal anfangen würde, Chinesisch zu sprechen für euch. Da würdet ihr auch alle sagen, wie kann der das? Auf der einen Seite mögen die Jesus nicht und auf der anderen Seite müssen die anerkennen, irgendwas ist komisch. Wieso kann der so gut mit den Schriften umgehen? Und jetzt sagt Jesus in Vers 16, meine Lehre ist nicht meine, sondern dessen, der mich gesandt hat. Also er sagt hier, Gott hat mich geschickt, was ich erzähle, ist die Lehre Gottes. Und damit setzt er seine Worte, seine Lehre, der Lehre des Alten Testaments, der Schriften gleich. Also das ist Gottes Wort, aber das, was ich rede, ist auch Gottes Wort. Die Schriften waren damals heilig, hochheilig. Und jetzt sagt Jesus, mein Wort ist genauso heilig und mein Wort ist genauso wahrhaftig. Und das kann uns ein bisschen in Kapitel 5 erinnern, da wo Jesus sagt, das, was Gott tut, tue auch ich. Wisst ihr noch, das hat Daniel drüber gepredigt. Wir können das einmal kurz aufschlagen. Kapitel 5, Vers 19. Daher antwortete Jesus ihnen, in Wahrheit, sage ich euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, als nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was immer er tut, diese Dinge tut gleicherweise auch der Sohn. Weil nicht nur die Lehre von Jesus übereinstimmt mit der Lehre Gottes, also wahrhaftig ist, sondern auch sein ganzes Handeln, was Jesus auf der Welt halt zeigte, stimmt mit Gott hundertprozentig überein. Und dann, jetzt müssen wir wieder zurück zu Kapitel 7, ihr merkt schon, heute müssen wir ein bisschen blättern, in Vers 19, Vers 17. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst her rede. Da sagt Jesus dann auf einmal, wenn ihr Gott wirklich nachfolgen würdet, dann würdet ihr verstehen, dass ich Gottes Wort rede. Wenn ihr wirklich nachfolgen würdet, dann wäre diese Frage für euch, wer bin ich, also wer ist Jesus, ganz leicht zu beantworten, weil es ist ganz deutlich, dass meine Worte Gottes Worte sind oder dass meine Taten Gottes Taten sind. Aber ihr folgt nicht nach. Und damit verurteilt er ja diese Pharisäer. Oder er legt zumindest ihr falsches Handeln voll offen. Das provoziert sie natürlich total. Dann können wir ein Stückchen weitergehen zu Vers 22. Da geht es darum, das ist die nächste Lehre, die Jesus jetzt bringt. Ich lese einmal vor. Mose gab euch die Beschneidung, nicht dass sie von Mose ist, sondern von den Vätern. Und auch an einem Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch an einem Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht gebrochen werde, zürnt ihr mir, weil ich einen Menschen an einem Sabbat ganz gesund gemacht habe? Warum kommt Jesus jetzt hier mit dem Sabbat? Was hat das überhaupt mit der ganzen Diskussion zu tun? Danach hat ja keiner gefragt. Aber Jesus nimmt hier ganz einfach Bezug auf Kapitel 5. Ihr erinnert euch, da war die Heilung von dem Gelähmten an diesem Teich Bethesda. Und das war ja genau an einem Sabbat. Und weil Jesus diesen Kranken dort geheilt hat an dem Teich, haben die Pharisäer sich super darüber aufgeregt. Das kann er nicht machen. An einem Sabbat einen Kranken heilen, das ist gegen das Gesetz. Und jetzt, ich möchte da nicht im Detail auf Jesus Gedankengang eingehen, aber sagt Jesus im Grunde genommen, ich habe da nicht das Gesetz gebrochen. Ihr verurteilt mich dafür, aber das war gar nicht falsch, was ich gemacht habe. Vielmehr sagt er jetzt hier, wenn ihr das Gesetz, also sagt er jetzt in Vers 24 und folgenden, wenn ihr das Gesetz wirklich kennen würdet, dann würdet ihr ganz genau verstehen, dass ich nicht das Gesetz breche. Aber ihr könnt ja nicht mal das Gesetz richtig beurteilen. Und das sagt er zu denen, die im Gesetz studieren, die im Gesetz leben quasi, ne? Die Tag ein und Tag aus nichts anderes machen, als das Gesetz zu studieren. Das ist einfach voll die Backpfeife für die Pharisäer, da, ne? Voll die krasse Provokation. Müsst ihr euch mal vorstellen, dass er sie einfach vor der ganzen Menschenmenge hier demütigt oder irgendwie bloßstellt, besser gesagt. Jetzt gehen wir ein paar Verse weiter. In Vers 28. Indem er lehrte, rief Jesus im Tempel: Mich kennt ihr zwar und wisst auch, woher ich bin. Doch bin ich nicht von mir selbst ausgekommen, sondern der mich geschickt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Und doch das ist ja wieder eine Wiederholung. In Kapitel 5 haben wir schon gelesen, hat Jesus schon gesagt, dass er von Gott kommt. Ich gebe zu, hier ist die Formulierung ein bisschen seltsam, ne? Vers 28, doch ich bin nicht von mir selbst ausgekommen, sondern der mich geschickt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Aber für die Juden damals war das ganz klar, der Wahrhaftige ist Gott. Also die haben ganz deutlich verstanden, er sagt hier gerade, dass er von Gott geschickt wurde. Für uns ist es vielleicht nur ein bisschen eine holprige Formulierung, ne? Also unser Retter Jesus ist von Gott gesandt, und das ist wichtig für uns, weil wir jetzt ganz genau sehen, das, was Jesus tut, das spiegelt das Wesen Gottes. Und wenn wir Gott näher kennenlernen wollen, müssen wir einfach auf Jesus schauen, hier im Johannesevangelium, und so können wir Jesus und Gott besser kennenlernen. Aber auch hier legt Jesus wieder das Herz der Pharisäer oder der Menschenmenge so ein bisschen offen, weil er sagt, diesen Gott, von dem ich komme, den kennt ihr gar nicht. Und das sagt er nicht zu irgendwem, das sagt er zu dieser gottkennenden Elite, also zu denen, die eigentlich Gott am nächsten sind nach ihrer eigenen Aussage. Und das ist so krass, dass sie ihn dann ergreifen wollen, aber irgendwie ist das nicht möglich. Also in Vers 30 sehen wir ja, daraufhin suchten sie ihn festzunehmen, doch niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Keine Ahnung, warum die ihn jetzt nicht ergreifen konnten, aber darauf gehen wir später noch ein bisschen genauer ein. Und dann kommen wir schon zu dem Höhepunkt, zu der Lehre Jesus in Vers 37. Und hier wollen wir noch mal ein bisschen genauer einsteigen, in diese Einladung, die Jesus hier ausspricht. Wenn jemand Durst hat, komm er zu mir und trinke. Diese Einladung ist ja eigentlich auch nicht so ganz neu, oder? Das erinnert uns ja vielleicht an Kapitel 4, da wo die Frau am Brunnen mit Jesus sich unterhalten hat und wo Jesus auch von lebendigem Wasser spricht. Und auch hier ist dieses lebendige Wasser wieder der Höhepunkt des Kapitels. Wir erinnern uns, das was ich gerade gesagt habe, eigentlich ging es ja gerade in dem Punkt, wo Jesus jetzt hier reinspricht, um das Wunder in der Wüste, wo Gott den Felsen gespalten hat und Wasser daraus quellen lassen hat. Und Jesus sagt jetzt, das Wunder in der Wüste, alles schön und gut, das hat euren körperlichen Durst gestillt, aber ich bin jetzt da, um euren seelischen Durst, um euren Durst der Seele zu stillen. Und diese Einladung, die richtet sich an jeden. Und das ist echt cool, weil Jesus hier keine Bedingung nennt, dass nur die Guten oder die besonders Heiligen oder die Frommen zu ihm kommen können, sondern er sagt einfach, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Also egal, wie schlecht du bist, egal, was dein Hintergrund ist, egal, wie religiös du bist oder egal, wie du dich gerade fühlst, Jesus macht hier keine Ausnahme. Und auch das, was ich zumindest zwischendurch mitbekomme, dass Leute sagen, ja, nee, ich bin zu schlecht, ey. Ich habe so viel Schlechtes in meinem Leben getan, ich habe in der Gemeinde nichts zu suchen, ich habe bei Jesus nichts zu suchen. Das war einfach eins zu viel. Das ist Quatsch. Das ist einfach eine falsche Lehre, das ist eine falsche Aussage zu sagen, nee, das war jetzt zu viel, ich habe zu viel Schlechtes getan. Jesus sagt einfach, wenn du Durst hast, dann komm und ich werde deinen Durst stillen. Das ist eine feste Zusage und Gott, wir können Gott, der sein Wort nicht brechen kann, völlig vertrauen. Ich musste dabei an eine Situation denken, die ich mit meiner kleinen Schwester hatte, also mit meiner ganz kleinen Schwester, Iva. Ihr kennt die bestimmt vom Sehen. Und als ich noch zu Hause gewohnt habe,
Da war sie ungefähr 3 Jahre alt. Da kam sie mal zu mir ins Zimmer und sie wollte dann immer mit mir spielen und so. Und dann haben wir ein bisschen gespielt und dann hat sie eine Kiste bei mir entdeckt. Ich hatte irgendwas bestellt und diese Kiste war dann gefüllt mit diesem Füllmaterial, diese Verpackungschips. Kennt ihr die? Die sind so giftig grün, sehen die aus, so ein bisschen schaumstoffartig. Die sehen halt aus wie diese Kuguruza Palatschki, also diese Maisstäbchen. Und Iva fand die ganz interessant und dann habe ich gesagt, ey Iva, diesen Kuguruza Palatschki kannst du essen. Und sie dann, ich habe das nicht erwartet, ich dachte, die ist vielleicht ein bisschen skeptischer, sofort in den Mund rein, angefangen zu kauen und das Ding dann geschluckt. Ne? Ich so, boah Iva, das kann man gar nicht essen, das ist nicht zum Essen, ich habe dich gerade veräppelt. Und sie guckt mich so voll entgeistert an, wie jetzt noch weiß das. Tom, warum sagst du sowas? Ich bin voll enttäuscht. Ich fand das auf der einen Seite richtig witzig und auf der anderen Seite tat es mir so leid, weil sie mir bedingungslos vertraut hat und ich das Vertrauen einfach ausgenutzt habe. Ich habe sie einfach voll reingelegt in der Situation. Aber so ist Gott zum Glück nicht. Gott, was heißt zum Glück? Gott ist nicht so. Gott hält sein Wort. Und deshalb, wenn wir zu ihm kommen, dann wird er diesen Durst stillen, bedingungslos. Ich habe ja gerade gesagt, keine Bedingung, aber eine Bedingung gibt es ja irgendwie doch, die Jesus hier formuliert, und zwar, wenn du Durst hast. Und das ist eben die Bedingung. Du musst durstig sein, es muss ein Durst vorhanden sein, damit du dieser Einladung überhaupt folgst. Weil wenn du keinen Durst hast, dann ist die Einladung von Jesus für dich völlig uninteressant. Wenn du dir vorstellst, du kommst irgendwo hin oder du sitzt an einem Schreibtisch in einem Büro, ist klimatisiert, alles gut, und dich ruft jemand und sagt, ey, ich habe hier ein Glas Wasser für dich, komm mal her und hol es dir ab. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, ich habe keinen Durst, alles gut, ich stehe jetzt dafür nicht auf. Wenn du aber gerade auf der Padercamp-Wanderung bist, seit 3 Stunden nichts getrunken hast und 3 Rucksäcke von irgendwelchen Teens noch mitschleppen musst und dir dann jemand sagt, komm mal her, ich habe ein Glas Wasser für dich, dann wirst du wahrscheinlich rennen. Also es kommt halt darauf an, dass du Durst hast. Und genauso ist es eben auf geistlicher Ebene. Eine Person muss erst Durst haben, damit sie diese Einladung attraktiv findet, damit die Einladung interessant ist. Und ich denke, so sollten wir auch evangelisieren oder so, das sollten wir bei der Evangelisation beachten. Wir müssen ja der Person, die Jesus noch nicht kennt, erstmal das Problem deutlich machen, um ihr dann die Einladung auszusprechen. Also, wenn du sagst, ey, Jesus liebt dich und die Person hat gerade gar keinen geistlichen Durst, dann wird die Person vermutlich sagen, ja, mir doch egal. Und, was soll ich damit jetzt? Aber wenn da ein geistlicher Durst da ist, wenn die Person merkt, ey, mir fehlt etwas, ich brauche etwas und dann diese Einladung in ihr Leben gesprochen wird, dann wird sie dieser Einladung auch nachkommen. Genauso war es auch bei meinem Cousin. Ich habe ja schon ein paar Mal über ihn erzählt. Der hat ganz lange in der Welt gelebt. Der hat immer wieder diese Einladung gehört, bei Gottesdiensten, von mir, von anderen Menschen. Aber er hat diesen Durst nicht gespürt. Er war in der Welt halt ganz zufrieden, hatte seine Sachen da, hat seinen Durst dort gestillt, in Anführungszeichen. Und erst als das alles kaputt gegangen ist, als er gemerkt hat, das kann meinen Durst eigentlich nicht stillen, ich bin unzufrieden gerade, obwohl ich vielleicht vieles habe, bin ich durstig, erst dann ist er gekommen. Aber das ist cool, das freut mich voll, dass er gemerkt hat, ey, das kann mich nicht befriedigen, was die Welt hier zu bieten hat, ich bin trotzdem durstig. Und er ist zu Jesus gekommen und sein Durst wurde gestillt. Und wir müssen ja eigentlich sagen, dass jede Seele ja Durst hat. Es ist ja nicht so, dass manche Seelen wirklich befriedigt sind oder erfüllt sind ohne Jesus. Nur die meisten Menschen versuchen ihren Durst einfach durch andere Dinge zu stillen. Durch Materialismus, durch irgendwelche Beziehungen, vielleicht auch durch Erfolg oder durch Drogen. So, Alkohol ist halt ganz bekannt, wird oft missbraucht, weil Menschen diesen Durst spüren und den aber als unnatürlich irgendwie empfinden und den dann versuchen einfach zu betäuben mit Alkohol. Das ist natürlich relativ kurz gedacht, weil das nicht funktioniert. Der Durst wird nicht weggehen. Andere Leute denken sich vielleicht, boah, Alter, wenn ich jetzt in Mallorca sitze, neben mir meine Frau und ich bin an meinem Pool, an meiner Finca, die mir gehört, ich muss nicht arbeiten. Wie kann ich dann noch durstig sein? ich habe noch einen Drink neben mir, so kann ich trinken, wenn ich durstig bin. Dann, das muss doch Erfüllung sein, oder? Und ja, diese Dinge können kurzfristig den Durst irgendwie stillen oder betäuben, aber am Ende wird es dir nichts bringen. Es ist so, wie wenn du im Sommer an einem heißen Tag ein Eis isst. Es ist erstmal ganz kurz eine Abkühlung, aber im Endeffekt bist du noch durstiger als vorher, weil das Eis niemals diesen Durst stillen, deinen Durst nicht stillen kann. Den wahren Durst der Seele kann nur Jesus stillen. Durch seine Liebe, durch seine Annahme und durch seinen Frieden, den er schenkt. Jetzt ist das Problem aber, dass der Mensch aus seiner Natur heraus diesen Durst nicht bei Christus zu stillen versucht, sondern es ist das Wirken des Heiligen Geistes nötig, dass wir diesen Durst verspüren. Es ist Gottes Gnade, dass ein Mensch Durst spürt und dann wirklich auch zu Jesus kommt und bei Jesus seinen Durst stillen möchte. Und ich weiß nicht, ob du jetzt Durst hast, ob du deinen Durst schon gestillt hast oder vielleicht auch nur sagst, ich hab nicht so wirklich Durst, aber ich würde gerne Durst haben. Ich sehne mich nach diesem Durst. Und auch das ist das Wirken Gottes. Auch dieser Durst nach dem Durst quasi ist das Wirken Gottes, der dich zieht. Und das finde ich echt schön, dass diese Einladung gilt, egal ob dein Durst groß oder kleiner ist. Manche, die zerreißen quasi innerlich, weil die so sehr dürsten nach Christus. Und ein anderer sagt, ja, ich habe so ein bisschen Durst, aber der ist gar nicht so groß. Du darfst trotzdem kommen. Christus sagt nicht, dein Durst muss erst so groß sein, dann darfst du kommen, so reicht noch nicht. Um jetzt praktisch zu werden, wie können wir dieser Einladung denn folgen? Was heißt es, zu kommen und zu trinken, wie Jesus das hier formuliert? Das hatten wir schon, deswegen will ich das nicht mehr allzu ausführlich behandeln, aber dazu gehört einfach, dass du dich hinwendest zu Christus, zu deinem und ihn anerkennst als den Einzigen, der deinen Durst wirklich stillen kann. Christus als dein Eigen zu nennen und dadurch einfach Gerechtigkeit zu erfahren. Jesus schenkt dir dann Gerechtigkeit und diesen wahren Frieden. Natürlich geht es auch mit Buße und Umkehr einher. Also es reicht nicht einfach zu sagen, ja, Jesus, ich nehme dich an und ich lebe mein altes Leben weiter. Aber das wird auch gar nicht funktionieren. Weil wenn du wirklich bei Jesus deinen Durst stillst, dann wirst du mit und für ihn leben wollen. Und dann wirst du freiwillig Buße tun und umkehren. Und dann wird das das Beste sein, was du dir vorstellen kannst. Ja, hast du das für dich erlebt, dass Christus dir Erfüllung schenkt? Oder hast du das vielleicht noch gar nicht so richtig erlebt? Da frag dich da mal selber. Denk einfach drüber nach. Wir haben diese Woche noch mit Levin gesprochen. Sein Kollege meinte letztens, also sein Arbeitskollege und Schulkollege, meinte letztens zu denen, als sie in der Gruppe saßen, hey Jungs, findet ihr nicht auch, dass das Leben irgendwie echt einfach ätzend und sinnlos ist? So voll interessant, so voll die ehrliche Aussage von einem, der sonst halt viel Quatsch erzählt. Aber da sieht man so deutlich, dass es eine Seele, die Durst hat. Die weiß noch nicht so richtig, wo sie den Durst stillen soll, aber selbst so ein 18-jähriger Junge merkt, ich habe Durst, irgendwie ist das Leben sinnlos, voll ätzend. Und ich wünsche auch dir, dass du deinen Durst bei Christus stillst. Wenn wir jetzt einen Vers weitergehen, in Vers 38 sehen wir eine zweite Verheißung. Und die ist darauf folgend und zusammenhängt mit Vers 37, nämlich, dass aus uns Ströme lebendigen Wassers fließen werden, so sagt Jesus das hier. Und da nimmt er Bezug auf mehrere Stellen aus dem Alten Testament. Da möchte ich jetzt nicht zu tief einsteigen, also wer mitschreibt oder wen es interessiert, Hesekiel 47, Zacharia 14 sind zum Beispiel zwei Stellen, die Bezug darauf, auf die Jesus Bezug nimmt wahrscheinlich, weil da einfach dieses lebendige Wasser verheißen wird, von dem Jesus hier spricht. Und Jesus sagt hier, das ist vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es sehr einleuchtend. Jesus sagt hier, dein Durst, den du hast, der wird nicht nur gestillt, wenn du zu mir kommst, sondern dein Becher wird überfließen. Dein Becher wird überfließen mit einem Strom von lebendigem Wasser. Was das Ganze jetzt bedeutet ist, nicht nur wir werden satt, sondern durch den Heiligen Geist, wird ja in Vers 39 erwähnt, dass es mit dem Heiligen Geist zu tun hat, durch den Heiligen Geist fließt dieses lebendige Wasser auch aus uns und kann so zu anderen Menschen fließen, kann so andere Menschen erreichen. Das Wasser fließt aus uns, sodass auch andere Menschen ihren Durst stillen können. Also es geht einfach darum, dass dieses ewige Leben, was wir als Christ haben, dass es nicht einfach bei uns bleibt, sondern dass es ein Fluss ist, der fließt und auch anderen Menschen Rettung bringt, ewiges Leben bringt. Und das finde ich echt cool, Vers 37 und 38, einfach diese Verbindung, der Zusammenhang, diese Verheißung, die Gott uns gibt. Wenn du Durst hast, dann komm, ich werde deinen Durst stillen und ich werde sogar noch mehr tun. Ich werde dich zu einer Quelle machen, die auch den Durst für andere stillen kann. Das beschreibt ja unser Christenleben eigentlich ganz gut, oder? Und die beste Verdeutlichung dafür, wie das funktioniert oder wie das aussehen kann, gibt uns Apostelgeschichte, finde ich. Apostelgeschichte 2, Verse 4 und 40 und 41. Kann einer einmal Apostelgeschichte 2, Vers 40 vorlesen, der eine normale Bibel hat? Oder habt ihr alle vorbildlich diese hier dabei? Tobi liest vor. Einmal Vers 4, bitte. 2, Vers 4. Genau, ja.
Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.
Genau. Und dann Vers 40 und 41.
Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab. Und er mahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan.
Danke. In Vers 40 ist von Petrus übrigens die Rede. Also ganz einfaches Prinzip. Die Menschen empfangen den Heiligen Geist, also die ersten Christen empfangen den Heiligen Geist und die Folge ist, sie fangen auf einmal an, überzusprudeln in Form von anderen Sprachen und über 3000 Menschen bekehren sich an diesem einen Tag. Also ihr Durst wird gestillt, sie fließen über und auch der Durst von anderen Menschen wird gestillt. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt auf einmal alle anfangen, in anderen Sprachen zu reden, aber es verdeutlicht das Prinzip und auch wir können das im Alltag erleben, dass wir einfach ein Zeugnis und ein Licht für die Welt, durch das andere Menschen zu Christus kommen. Vielleicht sagst du jetzt auch, ich fühle mich aber überhaupt nicht wie eine Quelle lebendigen Wassers. Ich fühle mich auch nicht, dass irgendwas aus mir rausfließt. Ja, was dann? Ist die Verheißung Gottes nicht wahr oder hat er dich ausgelassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann sollten wir uns viel mehr selber prüfen, ob wir unseren Durst wirklich bei Christus stillen. Und stempel das, also sag jetzt nicht zu schnell ja, sondern überleg mal wirklich, wie du deinen Durst im Alltag bei Christus stillst. Ob du es wirklich tust. Oder versuchst du deinen Durst ganz oft in anderen Dingen zu stillen. Also ich kenne das selber voll gut. In irgendwelchen materiellen Dingen, in Action, in Geld oder in einem Partner. Das kann auch uns Christen voll leicht passieren, dass wir uns darin verheddern. Oder, was Daniel letzte Woche gesagt hat, in einem Dienst. Dass wir einfach hasseln, voll in der Gemeinde tätig sind, dadurch versuchen, unseren Durst zu stillen durch Aktivismus und gar nicht merken, dass wir unseren Durst nicht mehr bei Christus an der Quelle stillen. Und wenn du selber nicht trinkst, dann wirst du auch andere Menschen den Durst von anderen Menschen nicht stillen können. Das ist ganz einfach eigentlich. So. Jetzt haben wir so ein bisschen die Lehren in dem Kapitel einmal behandelt oder haben uns da ein bisschen was angeschaut. Und auf diese Lehren gibt es jetzt erstmal verschiedene Reaktionen. Also insgesamt viel Verwirrung, aber wenn wir uns das mal so ein bisschen im Detail anschauen, dann sehen wir im Grunde genommen drei Reaktionen, die die Menschen haben auf Christus. Die erste ist immer noch Verwirrung, Unentschlossenheit. Die zweite Reaktion ist Ablehnung und die dritte Reaktion ist Annahme. Und alle drei Reaktionen finden wir hier zuhauf in diesem Kapitel. Und ich möchte jetzt einmal noch ganz kurz da durchgehen, wie die Reaktionen aussehen und was das für Konsequenzen auch hat. Schaut mal Vers 46 an, bitte. Also da ist von den Tempeldienern die Rede, die Jesus eigentlich fangen sollten. Und die antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet. Also diese Tempeldiener, die eigentlich den Job hatten, Jesus festzunehmen, von den Pharisäern beauftragt, die sind so beeindruckt von Jesus' Worten, dass sie diesen Befehl einfach missachten, was für die ein großes Risiko war. Sie wissen einfach überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das waren ja nicht einfach nur Türsteher, diese Tempeldiener, nicht einfach nur so Türsteher wie vom Kapitol hier am Freitagabend. Das waren Leviten, das waren auch gut ausgebildete Leute, die eigentlich was auf dem Kasten hatten, die eine große Verantwortung da getragen haben. Aber die, wie man es hier merkt, kämpfen innerlich total. Vielleicht haben die Pharisäer sie auch so ein bisschen aufgehalten dadurch oder sie schrecken von den Pharisäern vielleicht zurück, weshalb sie sich nicht so eindeutig entschließen und dann so unverrichteter Dinge zurückkommen. Und auch im Volk gibt es einige, die Christus Zeichen sehen, die Zeichen der letzten Kapitel, und trotzdem unsicher bleiben. Das sehen wir in Vers 41 zum Beispiel. Aber selbst die Geschwister von Jesus, die glauben ja auch nicht. Das sagt Vers 5. Denn selbst seine Geschwister glaubten nicht an ihn. Die sahen zwar seine Wunder und daran haben die auch mit Sicherheit geglaubt. Also die haben es verstanden, dass Jesus irgendwie Wunder tun kann. Hatten vielleicht auch irgendeine komische Idee. Das merkt man ja an ihren Aussagen, dass sie sagen, geh doch da hoch zum Fest und präsentier dich. Zeig dich doch der Menge, wenn du bekannt werden willst. Das ist doch die beste Option für dich. Und Jesus sagt, ihr habt das doch gar nicht verstanden, wer ich bin. Ihr habt doch gar nicht verstanden, was mein Plan ist. Also die haben irgendeine komische Idee, aber erkannten nicht, wer Jesus wirklich war. Und auch heute gibt es ja viele Menschen, die einfach Sympathisanten sind. Also die einfach sagen, ja, Jesus, ein cooler Typ, Lehre der Bibel, auch irgendwie gut, versuche ich so ein bisschen zu übernehmen, die Werte. Aber sie folgen dieser Einladung nicht. Und dieses Sympathisantsein oder dieses einfach Jesus cool finden, das ist völlig sinnlos. Das hat einfach die Konsequenz, dass dein Durst bleibt und dass Gottes Zorn auch auf dir bleibt. Dann sehen wir die zweite Gruppe, die Pharisäer. Die versuchen ja sogar, Jesus mittlerweile zu töten. Formulieren, also in Vers 1 wird es deutlich, dass sie ihn töten wollten. Erstmal festnehmen natürlich. Und wie absurd ist das? Sie sehen seine Zeichen, aber verschließen bewusst die Augen davor. Die haben schon so viele Zeichen gesehen, verschließen die Augen davor. Jetzt auch hier sehen sie deutlich eigentlich die Erfüllung der Schriften in Christus und verschließen ihre Augen davor. Einfach ein aktives Weggucken. Das Krasse ist, es ist eigentlich eine natürliche Reaktion auf Christus. Wie schon gesagt, das menschliche Herz sucht eigentlich nicht nach Gott, sondern Gott muss unser Herz erst weich machen durch seine Gnade, damit wir nach ihm suchen, damit wir wirklich auf ihn schauen und auch diese Zeichen dann erkennen. Die gehen sogar so weit, dass sie in Vers 52 was ganz Komisches sagen, nämlich als Nikodemus Jesus zu verteidigen versucht, sagen sie, bist du etwa auch aus Galiläa? Erforsche und sieh, aus Galiläa wird kein Prophet erweckt. Ist das so? Wenn man dann genauer nachschaut, das habe ich nicht selber gemacht, aber ich habe einen Kommentar gelesen, das ist überhaupt nicht so. Aus Galiläa sind schon allein drei Propheten, die wir kennen, aus der Bibel gekommen. Nahum, Jona und Hosea. Alle aus Galiläa. Also das, was sie hier tun, diese Pharisäer, das ist einfach Verzweiflung. Das ist eine Lüge. Eine glatte Lüge, um einfach ihr Gesicht so ein bisschen zu wahren. Und das Interessante ist, an ihnen wird total Gottes souveräner Plan deutlich. Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und wir lesen hier ein paar Mal, dass die Zeit noch nicht gekommen ist. Und deswegen scheitern deren Versuche, Jesus festzunehmen. Also, wie krass ist das? Die hätten genauso gut zur Erde sagen können, hör auf, dich zu drehen. Und es wäre genauso wahrscheinlich, dass das in Erfüllung gegangen wäre. Jesus hatte kein Glück, dass er jetzt da irgendwie entfliehen konnte. Dass da ihn jetzt gerade keiner geschnappt hat. Der konnte nicht schneller rennen als die oder so. Sondern es war einfach ein Ding der Unmöglichkeit, dass Gottes Plan hier durchkreuzt wird. Es ging nicht, dass sie ihn fingen, dass sie ihn gefangen nahmen, weil Gott es eben nicht wollte. Das sehen wir sogar zweimal hier im Kapitel, in Vers 30 und in Vers 44. Wie das jetzt praktisch ausgesehen hat, keine Ahnung. Das wissen wir nicht. Ob die in dem Moment einfach blind geworden sind, die Tempeldiener, oder ob sie keine Ahnung, sich nicht bewegen konnten, was auch immer, oder einfach in Gedanken verwirrt waren. Aber Gottes Plan ist souverän und niemand kann diesen Plan aufhalten, dass er seinen Sohn als Retter für uns Menschen gibt. Und jetzt kommen wir zur letzten Reaktion, die wir hier sehen, und das ist die Annahme. Wir lesen schon in Kapitel 6, Vers 68. Also das ist fast schon die letzte Stelle, die wir haben, keine Sorge. Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir sind zum Glauben und zur Erkenntnis gelangt, dass du der Heilige Gottes bist. Ganz deutlich, einfach ein Bekenntnis. Petrus und die Jünger haben verstanden, wer Jesus ist. Das, worum es in diesem Kapitel geht, hat Petrus für sich ganz klar beantwortet. Und auch einige aus dem Volk haben verstanden, wer Jesus ist. In Vers 31, braucht jetzt nicht mit mir blättern mehr, aber in Vers 31 steht: Viele von der Menge wurden indes an ihn gläubig und sagten: Der Gesalbte, wann immer er kommt, wird er etwa mehr Zeichen tun als dieser? Und diese Frage ist auch wieder so ein bisschen missverständlich für uns, aber im Grunde genommen sagen sie: So viele Zeichen, wie Jesus tut, das kann nur der Messias sein. Also wie soll man denn noch mehr Zeichen tun? Und sie waren also nicht nur von diesen Wundern beeindruckt, sondern verstanden vielmehr die Zeichen dahinter. Haben wir ja schon mal gehört, ich glaube, Theo hat das mal erklärt. Es ist nicht einfach nur ein Wunder, was zeigt, wow, der kann was Tolles, sondern ein Zeichen, was eine tiefere Wahrheit verdeutlicht. Und sie erkennen dieses Zeichen oder sie erkennen die Botschaft dahinter: Jesus ist der Christus. Und genauso auch Nikodemus erkennt, dass Jesus der Christus ist. Nikodemus versucht ja hier am Ende vom Kapitel Jesus zu verteidigen sogar. Ihr wisst ja noch, vielleicht in Kapitel 3, da haben wir Nikodemus schon mal kennengelernt. Das war der nachts, eigentlich ein Hohepriester, der dann nachts zu Jesus gekommen ist und Fragen hatte. Also dieser Nikodemus hatte Durst, hat irgendwie den Durst verspürt und ist dann gekommen und hat geprüft. Er hatte diese Frage: Wer ist Jesus, auf dem Herzen, und ist dieser Frage nachgegangen. Und er ist irgendwann so in den Schluss gekommen: Jesus ist der Christus. Und hat zum Glauben gefunden. Einer von den Pharisäern, einer von diesen erbitterten Gegnern Jesu. Wir wissen nicht ganz genau, ob er hier jetzt schon geglaubt hat, aber spätestens in Kapitel 19 hat er an Jesus' Begräbnis teilgenommen und auch Gewürze dahin gebracht, um Jesus die Ehre zu geben. Also mit ziemlicher Sicherheit war er auch ein Christ. Lass uns jetzt einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt heute mitnehmen konnten oder mitnehmen können. Erstmal ganz wichtig, der zentrale Punkt: Wie beantwortest du die Frage für dich, wer ist Jesus? Du kannst Jesus annehmen, du kannst die Frage so beantworten, dass er der Christus ist, dass er dein Retter ist und dein Durst stillen. Aber die Herausforderung ist dann, den Durst täglich weiterhin bei Christus zu stillen und nicht die Erfüllung in anderen Dingen zu suchen, in Partnern, in anderen Beziehungen, in Essen, in Sport, Schlafen, keine Ahnung, was du da alles hast. Ne? Du weißt selber am besten, worin du deinen Durst stillst. Also stille deinen Durst wieder bei Christus im Wort. Und dafür ist Johannes perfekt. Ich weiß, das war eine bisschen lange Predigt, aber das, was wir hier lesen, ist Jesus pur. Trotz unseren sehr beschränkten Predigtkünsten hier, könnt ihr hier wirklich viel von Jesus lernen, glaube ich, und mitnehmen. Vielleicht bist du auch noch unentschlossen, wer Jesus für dich ist, oder hast ihn sogar abgelehnt. Da möchte ich dich trotzdem herausfordern: Bleib dran und lies mit uns einfach das Johannesevangelium, weil Johannes das hier im Evangelium ganz deutlich, ganz klar macht: Jesus ist der Christus. Wenn du das hier gelesen hast und etwas verstanden hast, dann kannst du die Frage eigentlich nur, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort auf diese Frage. Und dann bleibt nur noch, die Frage: Kommst du dann auch wirklich zu ihm, wenn du erkannt hast, dass Jesus der Christus ist? Kommst du dann um deinen Durst zu stillen? Oder versuchst du weiterhin irgendwie den Durst in etwas anderem zu stillen und strampelt sich weiter ab und wirst am Ende enttäuscht.
Danke, Vater, dass du uns dein Wort schenkst. Danke, dass wir darin dich näher kennenlernen und erkennen dürfen. Du siehst heute viel gehört, viele Verse durchgegangen. Ich bitte dich, dass du das Wort in unsere Herzen dringen lässt. Und ich bitte dich darum, dass jeder hier einfach diese Frage für sich beantwortet, dass jeder hier dich annimmt, dass wir unseren Durst stillen, und bitte lass uns doch im Alltag einfach das erfahren, wie du den Durst stillst und wie du wie du Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen lässt. Bitte lass uns als Jugend immer mehr dahin wachsen, uns gegenseitig ermutigen und auch ermahnen. Ich danke dir, dass du diese Gemeinschaft hier schenkst, und ich bitte dich, dass du jetzt auch noch den Abend segnest und dir zur Ehre dienen lässt, alle Gespräche und was sonst noch hier gleich alles gestartet wird. Amen. Singen wir noch ein Lied?